Und ich bin jetzt hier verbunden mit Erich Wirth. Er ist Leiter der Messstation auf dem Schauinsland. Hallo, Erich Wirth.
Ja, guten Morgen, Herr Konrad.
Messstation auf dem Schauinsland, das ist ja jetzt in aller Munde. Das heißt, normalerweise konzentriert man sich darauf nicht, sondern wird irgendwo was gemessen und irgendwo tauchen Daten auf. Aber inzwischen schauen alle Leute auf die Messstationen. Das heißt, was kommt jetzt hier von der radioaktiven Strahlung, und darum geht es ja in den Tagen heute, was kommt hier in Europa, sprich in Deutschland, sprich am Schauinsland an?
Also wir erwarten nicht sofort, aber möglicherweise so in 5, 6, 7, 8 Tagen, das hängt von der Wetterlage ab, dass geringe Spuren an Radioaktivität sich über Europa ausbreiten, und die können wir dann auf dem Schauinsland messen.
Was heißt geringe Radioaktivität?
Geringe Radioaktivität heißt, wir erwarten Aktivitäten, jetzt muss ich mal einen Fachbegriff bringen, das heißt, sagen wir, bis so etwa 1 Becquerel pro Kubikmeter Luft, das kann auch mal etwas höher sein, so in der Größenordnung.
Wir hatten ja, wenn man mal in atomaren Dimensionen denkt, vor kurzem das Tschernobyl-Unglück.
Ja.
In atomaren Dimensionen gedacht, heißt natürlich immer, dass man ein paar Nullen streichen kann, praktisch, weil es dauert ja immer da ein bisschen länger, bis sich irgendwas abbaut oder überhaupt. Ich meine, wie kann man das vergleichen mit dem Tschernobyl, mit dem Tschernobyl-Fall?
Also wir erwarten, dass die Aktivitäten im Vergleich zum Tschernobyl-Unfall deutlich niedriger liegen. Also wir hatten dort in der Luft Gesamtaktivitäten bis über 100 Becquerel pro Kubikmeter Luft gemessen. Jetzt erwarten wir noch so etwa ein Hundertstel davon.
Das heißt praktisch fast nichts. Wir sitzen jetzt hier in Europa. In Europa gibt es Messstationen. Warum gibt es überhaupt hier so viele Messstationen? Beziehungsweise ist es nicht ein Vorgriff von mir, dass ich sage, warum gibt es hier so viele Messstationen?
Ja, ich glaube, dass insbesondere halt das Sicherheitsdenken bei uns ausgeprägter ist als in anderen Ländern. Hinzu kommt, dass Deutschland sehr dicht besiedelt ist, und man möchte ja in einem Ereignisfall im Wesentlichen Folgendes wissen: Welche Gebiete sind betroffen, welche Radiologie spielen eine Rolle und wie hoch ist die Strahlenbelastung, die daraus resultiert. Und das dichte Messnetz hilft uns natürlich, diese Informationen sehr zeitnah zu gewinnen.
Dichtes Messnetz, wie sieht das Messnetz hier in Deutschland bzw. Europa aus?
Also es gibt verschiedene Messnetze, die wir haben. Wir haben einmal ein Messnetz zur Messung der Strahlenbelastung von außen, also der sogenannten Externstrahlung. Das sind 1800 Messstationen, die über Deutschland verteilt sind. Etwas aufwendiger ist es, die Radioaktivität in der Luft zu messen. Da gibt es 52 Messstationen vom Deutschen Wetterdienst. Und dann gibt es noch die Spurenanalyse, das heißt, wenn sehr geringe Mengen rüberkommen, und da haben wir unsere Messstation auf dem Schauinsland.
Das heißt, das Schauinsland hat da irgendwie einen alleiniger Anspruch, oder wie sieht es aus?
Er hat in verschiedenen Gebieten einen Alleinanspruch. Also wir sind involviert auch in dem sogenannten Kernwaffen-Teststopp-Abkommen. Das heißt, wenn irgendwo eine Bombe gezündet wird, und dann geht es darum, sagen wir, die Radioaktivität nachzuweisen. Und da haben wir auf dem Schauinsland die einzige Station in Mitteleuropa. Die nächsten Stationen sind dann in Island, Spitzbergen, Schweden und irgendwo bei Moskau. Das heißt, wir sind eingebunden einmal in ein globales Netz. Das ist also das globale Netz. Wir sind dann eingebunden in ein europäisches Messnetz. Wir kriegen zum Beispiel hier alle Messergebnisse, die extern, also die Strahlenbelastung von außen betroffen, die in Europa erhoben werden. Da haben wir von der EU einen Auftrag, betreiben wir also so einen Server, wo die Daten zusammenlaufen, und wir betreiben ein nationales Messnetz.
Warum ist man ausgerechnet auf den Schauinsland gekommen, um hier zu messen?
Das hat historische Gründe. Ende der 40er Jahre hat die Universität hier begonnen, die sogenannte Höhenstrahlung zu charakterisieren. Also es kommen ja auch radioaktive Stoffe aus dem Weltall zu uns, und dann wollte man mal schauen, sagen wir mal, wie diese Teilchen, was die für physikalische Eigenschaften haben. Irgendwann, 1953, hat man plötzlich so ein Artefakt gemessen und wusste man nicht so genau, was das eigentlich war. Das hat man wenig dann untersucht und hat dann gefunden, das war radioaktives Jod, das eigentlich nur von dem Kernwaffentest in Nevada stammen sollte. Und das war also neu, das hat man das erste Mal in Europa gefunden. Und dann hat man gedacht, oh, das müssen wir etwas genauer untersuchen und hat dann die Messstation aufgebaut. Die ging 1956 dann in Betrieb und befasst sich jetzt vor allen Dingen mit der Messung der Radioaktivität in der Luft, wobei wir noch eine Spezialität haben. Das heißt, wir können, das können nur sehr wenige, auch noch radioaktive Edelgase in sehr geringen Mengen messen.
Jetzt reden wir immer hier von wir reden von Europa. Wie sieht es in Asien selber aus? Ich meine, Japan ist auch hochentwickelt. Japan ist auch eine dicht bevölkerte Insel. Welche Messstationen haben denn die?
Also die haben natürlich auch Messstationen. Wir sind auch mit Japan in Kontakt. Das heißt, wir kriegen zum Beispiel seit längerer Zeit regelmäßig von einer Station, die in der Nähe von Tokio ist, Luftproben, um dort radioaktive Edelgase zu messen. Die Japaner haben natürlich auch ansonsten, was das betrifft, natürlich eine Umgebungsüberwachung ihrer kerntechnischen Anlage. Das heißt, es gibt ja auch mittlerweile schon Ergebnisse, die also zeigen, dass die Aktivität in der Umgebung des Reaktors oder die äußere Strahlenbelastung deutlich erhöht ist. Und die haben ähnlich wie wir ein Umweltüberwachungsprogramm.
Deutlich erhöht, kann man das irgendwie ein bisschen näher beschreiben?
Das kann man etwas näher beschreiben. Also der höchste Wert, also wir haben das, also der höchste Wert, der gemessen wurde, der liegt zwischen den zwei Reaktorblöcken und ist 400 Millisievert pro Stunde. Da dürfen Sie sich also nicht allzu lange aufhalten. An der Grenze zum Zaun, also sagen wir da, wo es von dem Gelände weggeht, hat man also Aktivitäten gemessen, die liegen so bei 20, 40, 60, 80 Mikrosievert pro Stunde. Die liegen so bei 200, 300, 400 Mikrosievert pro Stunde, also jetzt sind es Mikrosievert, Millionstel Sievert pro Stunde. Und das sind also Werte, die sind im Vergleich zur natürlichen Strahlenbelastung schon 10.000-fach erhöht.
Nun ist es natürlich schön, wenn man erfährt, was da so passiert, beziehungsweise welche Strahlen das da auf einem zukommen. Aber was kann man denn überhaupt machen? Sie sind ja auch Leiter der Abteilung für Notfallschutz beim Bundesumweltministerium. Und was kann man da überhaupt machen? Das heißt, Japan ist eine Geschichte, die ist Gott sei Dank für uns aus unserer Sicht heraus gesehen weit weg. Allerdings haben wir natürlich auch in Europa hier verschiedene Reaktoren, die natürlich nie in die Luft gehen werden. Können ja auch gar nicht. In Japan ist es nun mal passiert, aber hier in Europa doch nie und nimmer. Was passiert, wenn doch solch ein Fall eintreffen würde? Was können wir denn hier machen in Europa?
Also wenn so ein Fall eintreffen würde bei uns hier, dann würde man zunächst die Leute in der näheren Umgebung evakuieren. Also das ist so ein Radius bis also 35 Kilometer. Das kommt immer darauf an, sagen wir mal, wie groß der Reaktor ist, wie die Wetterverhältnisse sind und so weiter. Bis etwa 100 Kilometer, also bis 100 Kilometer teilweise auch darüber hinaus, würde man die Leute ins Haus schicken. Und man würde bis in den Radius dann auch Jodtabletten verteilen. Die Schwierigkeiten ist, diese Maßnahmen sind nur dann wirklich wirksam, wenn sie möglichst ergriffen werden, sagt man, noch bevor die Radioaktivität überhaupt freigesetzt wird. Dafür haben wir bei uns im Bundesamt für Strahlenschutz das sogenannte integrierte Mess- und Informationssystem. Das heißt, mit Hilfe dieses Systems können wir, wenn sich ein Unfall ereignet, schon prognostisch rechnen, noch bevor etwas rauskommt, wie in etwa die Situation sein wird. Und das wird dann eine Grundlage sein, um den Leuten dann die entsprechenden Maßnahmen zu empfehlen. Wenn die Wolke durchzieht, haben wir unsere Messsysteme, ich hatte Ihnen gesagt, mit den 1800 Stationen, die würden dann im 10-Minuten-Rhythmus messen und dann könnten wir praktisch die Ausbreitung der Wolke verfolgen. Und wenn die Wolke durchgezogen ist, und dann würden wir gemeinsam mit den Ländern, die würden vor allen Dingen in Nahrungsfuttermittel und so messen, im Boden messen, dann sagen wir schauen, dass wir sehr schnell die Lage eine Übersicht über die Lage bekommen und müssten dann weitere Maßnahmen überlegen. Das kann nachträgliche Evakuierung sein, Es wird in jedem Falle, wären die Nahrungsmittel also sehr großräumig, also bis über 1000 Kilometer hinaus, kontaminiert, dass also nicht verzehrt werden könnten. Diese Informationen würden wir dann alle beschaffen.
Ich meine, Deutschland ist ja eigentlich nur so 800 Kilometer lang. Das heißt, ganz Deutschland wäre zum Beispiel dann irgendwie kontaminiert, wenn zum Beispiel in Fessenheim was passieren hätte.
Wenn,
bei unglücklichem Wind und so weiter und so weiter, was natürlich nie und nimmer eintrifft.
Gut, wenn das passieren würde und dann ginge die Wolke über Deutschland hinweg. Also wir könnten, sagen wir mal, davon ausgehen, sagen wir, dass natürlich die nähere Umgebung, Freiburg und noch ein Stück weiter, dass man da, wie gesagt, sagen wir mal, schon massive Maßnahmen ergreifen muss, bis hin zur Evakuierung. Darüber hinaus, sagen wir in Frankfurt oder wenn das dann hochzieht nach Hamburg, da kann man das in Anführungszeichen, sagen wir, dann ein wenig entspannter sehen, einfach weil sich die Radioaktivität verdünnt und weil insbesondere kurzlebige Radionuklide, die am Anfang massiv zur Strahlenbelastung beitragen, dann auch nach und nach zerfallen. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, sagen wir, dass in dem gesamten Bundesgebiet dann die Nahrungsmittel, also die eben von der Wolke betroffen sind, also insbesondere Salat und nachher auch die Milch oder sonst was, deutlich erhöhte Aktivitäten zeigen werden.
Wohin würde man denn überhaupt evakuiert werden?
Also es gibt bei jedem Kernkraftwerk gibt es einen Katastrophenschutzplan. Und dieser Katastrophenschutzplan, der liegt bei den einzelnen Gemeinden. Und die Länder bzw. die Gemeinden müssen dann dafür sorgen, sagen wir, dass dieser Katastrophenschutzplan rasch umgesetzt wird.
Das heißt, man müsste Bescheid wissen in gewisser Weise. Gibt es denn entsprechende hier Übungen, die das mal hier so kontrollieren bzw. ja durchziehen? Wenn man hier bedenkt, ich meine, die Leute kaufen jetzt hier schon mal Jod ein, so aus Sicherheitsgründen, obwohl es eigentlich im Grunde genommen nichts bringt. Das heißt, viele Leute sind da nicht so richtig informiert, sondern sind eher durch die Politiker über Jahre hinweg beruhigt worden.
Also wir machen natürlich Übungen, also das ist ganz klar, es wird immer wieder alles geübt. Was eher wenig geübt wird oder selten geübt wird, ist, sagen wir, eine echte Evakuierung im großen Maßstab.
Okay, das heißt, schön. Was kann man noch groß fragen? Ich glaube nicht mehr viel. Das war zumindest hier Erich Wirth, Leiter der Abteilung Notfallschutz beim Bundesministerium und hier auch Leiter der Messstation auf dem Schauinsland. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Gut. Auf Wiederhören.